Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Martin Böttcher. Unangenehme Wahrheit hier gleich am Anfang. Wo man auch hinsieht, Rivalitäten. Scholz gegen Merz, Kinder gegen Eltern, Adidas gegen Nike, Bayern gegen Dortmund, Fahrrad gegen Auto. Und diesen nicht enden wollenden Feindschaften wollen auch wir uns nicht verschließen. Also, alles dreht sich um Rivalen und Rivalitäten in dieser Echtzeit. Hier schon mal ein Eindruck.
Rivalität bedeutet konkurrierende Gegnerschaft, Buhlerei, Wettkampf, Wettstreit.
Es gibt Menschen, die, wenn sie ihre Beziehung öffnen Richtung Polyamor, wirklich eine Existenzbedrohung spüren in ihrem Körper.
Versace steht für dieses Barock. Armani steht für das Gegenteil zurückhaltender Eleganz. Sie haben ja sehr viel über sich gegenseitig auch gesagt und immer so ein bisschen gestichelt.
Roma und Lazio, das ist nicht nur eine normale Rivalität zwischen Fußballvereinen, das ist deutlich mehr.
Die Anthropologin Shelley Walsh zählt sich zu den Menschen, die sich bewusst für Hunde statt Kinder entschieden haben.
Ein Thema, vier Facetten. Heute widmen wir uns den Rivalen und Rivalitäten. Bei uns kann man erfahren, warum zwei römische Fußballclubs heftig verfeindet sind, warum Rivalitäten in der Modewelt zu ganz wunderbarer Kleidung führen kann und warum Tiere manchmal beliebter sind als Kinder. Freuen wir uns drauf, oder? Unsere Suche nach Geschichten von Rivalität und Konkurrenz hat uns natürlich auch zur Liebe geführt. Denn was ist die Eifersucht schon anderes als die Angst vor einem Rivalen oder einer Rivalin? Bei einer nicht monogamen, polyamorösen Beziehung gibt es ja ständig eine Art Konkurrenzsituation. Aber bedeutet das dann mehr oder weniger Eifersucht? Meine Kollegin Milena Bartolein hat mit einem Paar gesprochen, das die Beziehung geöffnet hat. Aber einfacher ist dadurch gar nichts geworden.
Ich denke, dass die ersten realen Gefühle von Jealousy, die ich experienced, waren.
Ich glaube, dass ich erst so richtig eifersüchtig wurde, als Jack und Mikal angefangen haben, sich im Café zu treffen, einfach um zu reden. Ich konnte sehen, dass sie sehr ruhig und frei miteinander sprechen konnten und glücklich waren, weil sie sich so gut miteinander verstanden.
Both of them very happy and that they would understand each other.
Chiara und Jack sind seit über einem Jahrzehnt ein Paar, als Chiara versteht, dass sie auch in ihre beste Freundin Mikal verliebt ist. Sie und Mikal beginnen in Absprache mit Jack eine Liebesbeziehung. Aber Jack fühlt sich ausgeschlossen und möchte die Affäre seiner Freundin zumindest besser kennenlernen. Und verliebt sich auch. Im Einverständnis aller beginnen Jack und Mikal eine eigene Liebesbeziehung. Aber einverstanden zu sein heißt nicht, dass es einfach ist.
Seeing the two people I love most in the world.
Zu sehen, dass die zwei Menschen, die ich am meisten auf der ganzen Welt liebe, dabei waren, sich auch ineinander zu verlieben, hat sich komisch und bedrohlich angefühlt, weil ich vorher jeweils unabhängige Beziehungen zu ihnen hatte und ich sie auf eine Art ganz für mich allein hatte. Jetzt musste ich dabei zusehen, wie sie sich immer näher kamen und mich irgendwann nicht mehr dabei haben wollten.
Der eigene Partner verliebt sich in die beste Freundin und Geliebte. Das ist eine ziemlich herausfordernde Situation.
Und das führt bei vielen Menschen tatsächlich dazu, dass sie erstmal natürlich Angst bekommen. Ja, was bedeutet das denn? Verliere ich meinen Partner eventuell? Werde ich ausgetauscht? Ist natürlich tatsächlich so die Frage, wenn man jetzt so in Bezug auf Rivalen und Konkurrenz denken möchte.
Manuel Müller betreut Paare in offenen und polyamoren Beziehungen. Polyamorie ist das Modell, das Jack, Chiara und Mikal leben. Die verschiedenen Beziehungen in dem Dreiergespann sind allesamt Liebesbeziehungen, mit allem, was dazugehört. Sex, Fürsorge, Zeit. Die kleine Schwester der Polyamorie ist die sexuell offene Beziehung, in der sich Paare Sex mit anderen erlauben, sich in der Liebe aber Treue schwören.
Alle polyamoren Beziehungen sind offene Beziehungen, aber nicht alle offenen Beziehungen sind auch polyamore Beziehungen.
Fasst Paarberaterin Leonie Henning zusammen. Sie sagt auch,
also es ist wirklich ein enormer Stress. Es gibt Menschen, die, wenn sie ihre Beziehung öffnen Richtung Polyamor, wirklich eine Existenzbedrohung spüren in ihrem Körper. Ihr Körper reagiert so, als wären sie in Lebensgefahr.
Warum Menschen so extrem darauf reagieren, wenn sie ihre Beziehung für Dritte öffnen, dafür glaubt die israelische Soziologin Eva Ilus eine Erklärung zu haben. In ihrem Buch »Warum Liebe wehtut« schreibt sie,
Das von der Liebe verliehene Selbstwertgefühl ist in modernen Beziehungen von besonderer und akuter Bedeutung, gerade weil der moderne Individualismus mit der Schwierigkeit zu kämpfen hat, ein Selbstwertgefühl zu begründen und weil der Zwang, sich von anderen zu unterscheiden und ein Gefühl von Einzigartigkeit auszubilden, mit der Moderne erheblich zugenommen hat.
Der Markt potenzieller Partner ist groß und um nicht Single zu bleiben, müssen wir jemanden für uns einnehmen. Deswegen stehen wir in Konkurrenz zu anderen darüber, wer begehrenswerter ist. Und hier sagt die romantische Liebesbeziehung, du bist einzigartig. In einer polyamoren Beziehung dringt in diese Welt auf einmal jemand Neues, Aufregendes. Der oder die Geliebte ist vielleicht noch etwas Besonderes. Etwas Einzigartiges ist er oder sie nicht mehr. Die Beziehung von Chiara und Jack ist jedenfalls angespannt.
Ich hatte mir Polyamorie so vorgestellt, dass Jack eine andere Freundin finden würde, nicht, dass er auch mit meiner Freundin zusammenkommen würde. Das war der Moment, in dem die Rivalität für mich angefangen hat.
Wir haben verstanden, dass das Gefühl von Konkurrenz zwischen uns vor allem dann entstanden ist, wenn wir uns das andere Paar als Einheit vorgestellt haben, der man dann allein gegenübersteht.
Chiara und Jack verstehen ziemlich schnell, dass sie nicht weiterkommen, wenn sie sich als Rivalen um Mikals Gunst verstehen. Paarberaterin Leonie Henning stimmt zu. Das Mindset Rivalität bringt einen in offenen oder polyamoren Beziehungen nicht weiter.
Wenn man diese Position nicht verlässt, dass der andere eine Gefahr ist, dass er mein Rivale, meine Rivalin ist, dass der böse ist. Wenn man das nicht verlässt, dann wird man halt immer im Stress sein. Man wird sein Nervensystem nicht regulieren. Aber das ist schon auch eine Entscheidung, so auf diese dritte Person zu gucken, die am Ende auch nur ein Mensch ist.
Also probieren Jack und Chiara etwas anderes aus. Sie versuchen, sich als Team zu sehen. Ein Team, das eine komplexe Situation möglichst so regeln muss, dass keiner das Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Und so haben sie eine Zeit lang feste Zeiten dafür ausgemacht, wann wer wen anruft, um nicht in eine Situation zu platzen, in der gerade eine andere Paarbeziehung Zeit füreinander hat.
Now we tried a lot of
Wir haben mittlerweile viele Konstellationen ausprobiert. Wir haben uns zum Beispiel eine Weile gar nicht zu dritt getroffen, damit ich Jack und Mikal nicht zusammen sehen muss. Aber das hat nicht funktioniert, weil alles, was ich nicht sehe, im Kopf größer und schlimmer wird. Deswegen haben wir jetzt wieder angefangen, uns zu dritt zu daten. Wir laufen immer noch auf Eierschalen, wenn wir alle zusammen sind. Und der Sex zu dritt ist auch nicht besonders gut, weil wir alle wahnsinnig gestresst sind.
Was wir auch versucht haben, ist, die faire Verteilung von Zeit und Aufmerksamkeit als ein gemeinsames Problem zu betrachten. Ich habe also immer genau gefragt, wer wann Zeit hat. Das erfordert genaue Planung und es hat uns geholfen zu sagen, okay, wir brauchen ein geteiltes Google Doc.
Aber wer Gefühle von Eifersucht, Rivalität und Wettbewerb in offenen und polyamoren Beziehungen vermeiden will, der muss mehr machen als Spreadsheets ausfüllen. Vor allem muss er reden. Reden, reden, reden. Das sogenannte Zwiegespräch kann dabei helfen. Jeder hat 10 Minuten und der jeweils andere hört zu, ohne zu reagieren oder zu kommentieren. Das ist ein Rat des Paartherapeuten Manuel Müller, der natürlich auch bei Schwierigkeiten in monogamen Beziehungen helfen kann.
It's really, really important that we try to protect.
Es ist wirklich, wirklich wichtig, dass Jack und ich versuchen, die Besonderheit unserer Beziehung zu schützen und zu vermeiden, dass unsere ganze Beziehung davon eingenommen wird, dass wir beide Mikal daten. Wir müssen darauf achten, dass es etwas gibt, das nur uns ausmacht.
Deswegen gibt es Dinge, die nur Chiara und Jack zusammen machen. Zu Konzerten gehen zum Beispiel, um Musik zu hören, die sie verbindet. Vor allem aber versuchen sie nicht die ganze Zeit, über Mikal zu sprechen.
Jeder gegen jeden, alle gegen alle, ich habe recht, die anderen nicht, mir das meiste, ich. Wir leben in einer Zeit des Gegeneinanders und jetzt könnte man natürlich sagen, da braucht es eine Auszeit von, ein bisschen Harmonie, aber ich muss Sie enttäuschen, nicht heute, denn Rivalitäten sind natürlich auch spannend und unterhaltsam und sie interessieren uns in dieser Echtzeit. In bestimmten Feldern braucht es sogar Rivalität und Wettbewerb, so entsteht Neues, Großes vielleicht sogar, in der Mode etwa, womit Design immer wieder Aufmerksamkeit und Nachfrage erzeugt wird. Eine besondere Rivalität, vielleicht muss man sogar sagen Feindschaft, von der hören wir jetzt, nämlich die zwischen den italienischen Modemachern Giorgio Armani und Gianni Versace. Versace ist seit mehr als 25 Jahren tot, aber nach wie vor sind das natürlich große Namen. Und darüber will ich mit Modeexpertin Diana Weiß sprechen. Hallo.
Hallo.
Ich mache Kleidung für lockere Frauen, Armani macht Kleidung für Kirchgängerinnen. Das soll Gianni Versace mal gesagt haben. Für welche gegensätzlichen Prinzipien stehen diese Labels?
Ja, es ist ganz lustig, die haben ja sehr viel über sich gegenseitig auch gesagt und immer so ein bisschen gestichelt. Aber es sind eigentlich so zwei ganz große Prinzipien, die es halt in der Mode bis heute noch gibt. Also Versace steht eben so für dieses bunte, sehr auffällige, man könnte auch sagen barock. Also er arbeitet sehr gerne mit bunten Farben, mit Stickereien, mit Gold. Auch zeigen seine Entwürfe häufig viel Haut, also sind sehr offensiv, sehr sexy. Und Armani steht so für das Gegenteil, also für so eine Vorstellung von zurückhaltender Eleganz, für so eine Vorstellung auch, dass die Hochwertigkeit der Kleidungsstücke im Vordergrund steht, dass sie eben nicht so auffällig sind, dass sie gar nicht darauf, also Personen, die Armani tragen, zielen gar nicht darauf ab, so aufzufallen oder ne, so ins Auge zu stechen, sondern ist so das, was man heute als Quiet Luxury bezeichnet. Ne? Man hat halt eine luxuriöse, sehr gut geschnittene, sehr qualitativ hochwertige Garderobe, die aber vielleicht gar nicht so auffällig ist und gleichzeitig steht er eben auch eher ein bisschen für diese Business-Seite, ne? Also sehr viele Blazer und so Hosenanzüge und Versace ein bisschen mehr vielleicht die Abendmode.
Wer bist du denn? Bist du Team Versace oder Team Armani?
Ich bin auf jeden Fall Team Versace. Ich mag es immer sehr gerne, wenn es irgendwie üppig ist und wenn es auch so lustbetont ist und ich finde das auch ein Service, wenn Leute sich so auffällig anziehen und offensichtlich so eine Lust an der Mode haben. Ich finde, das macht einfach auch ganz viel Spaß, sich das anzugucken. Und natürlich spricht jetzt auch vieles für so Minimalismus und es kann auch sehr toll aussehen. Und ich habe jetzt nichts dagegen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich würde immer gerne lieber ein schönes, auffälliges Kleid, was bestickt ist, anziehen, als jeden Tag einfach nur eine weiße Bluse und einen schwarzen Blazer.
Würdest du sagen, diese Rivalität zwischen Armani und Versace, zwischen diesen beiden Modehäusern, dass das auch dann einen dazu zwingt, sich zu entscheiden? Also muss man entweder den einen gut finden oder den anderen oder kann man theoretisch auch beide gut finden?
Ja, also ich glaube schon, dass man das theoretisch kann. Ich glaube, zu dieser Zeit, diese Rivalität wurde ja auch von der Presse sehr hoch gespielt und hat ja auch die beiden Protagonisten irgendwie dazu gezwungen, sich immer wieder so zu positionieren. Und es wurde halt natürlich sehr gemocht und war sehr unterhaltsam, wenn es dann so diese Sticheleien gab. Und es ging natürlich für sie auch darum, welche Celebrities, so welche Promis konnten sie so auf ihre Seite ziehen. Und dann gab es eben schon zum Beispiel Schauspielerinnen, die traditionell jetzt von Armani eingekleidet wurden oder die von Versace eingekleidet wurden. Also sie konnten dann diese bekannten Gesichter noch auf ihre Seite ziehen. Heute, glaube ich, ist es nicht mehr so, weil jetzt im Vergleich zu den 90er Jahren sich die Mode dahingehend entwickelt hat, dass sie vielfältiger ist im Sinne von, dass viele Trends parallel existieren und dass man sich eher entscheiden kann, wie fühle ich mich heute? Ne? Fühle ich mich heute eher auffällig? Möchte ich gerne, dass Leute mich angucken? Oder fühle ich mich heute so ganz schlicht und will vielleicht gar nicht diese Aufmerksamkeit haben? Und es ist dann auch in Ordnung und wird nicht als inauthentisch empfunden, wenn Leute unterschiedliche Stile an unterschiedlichen Tagen oder zu unterschiedlichen Gelegenheiten tragen.
Jetzt reden wir darüber, zum einen, wir haben diese beiden Modehäuser, aber zum anderen gab es ja da diese Protagonisten. Hat diese Rivalität diese beiden auch inspiriert? Also war das für die so ein richtiges Gegeneinander und sie haben sich auch jeweils am anderen abgearbeitet und sich selbst da vielleicht auch so zu Höchstleistungen gezwungen?
Auf jeden Fall. Es war mal so ein Motor und ich glaube, beide waren irgendwo gekränkt, so, weil beide waren ja Künstlerpersönlichkeiten und beide waren immer irgendwo gekränkt. Ich glaube, Versace war gekränkt, dass er in Anführungsstrichen nicht so ernst genommen wurde, dass er eher so der leichten Muse zugeordnet wurde. Und Armani war vielleicht auch beleidigt, dass Versace halt mehr Schlagzeilen gekriegt hat und mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ja, sehr, sehr ikonisch, sagt man heute, war ja die Versace-Defilé in Mailand 1990, wo er da wirklich so alle Supermodels, die es in der Zeit gab, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford und so weiter, für ihn gelaufen sind, eben in sehr so sexy Kleidern, sehr auffälligen Kleidern. Und das hat damals absolut die Schlagzeilen beherrscht. Und er hatte dann in Anführungsstrichen gewonnen, weil er hatte halt Armani absolut ausgestochen im Rahmen von dieser Fashion Week. Und Armani hat dann reagiert mit so einem Spruch und hat gesagt, naja, er macht halt Kleider für normale Frauen und nicht für Showgirls. Also hat dann Versace wieder beleidigt und auch gleich alle Supermodels quasi in so eine Schmuddelecke gestellt damit. Und ich glaube, da spricht schon so eine Kränkung auch aus so einem Zitat.
Als Versace dann erschossen wurde, weiß man, wie Armani darauf reagiert hat?
Ja, er hat dann doch sehr versöhnlich reagiert und hat eben seinen großen Verdienst auch anerkannt. Und er hat dann über Versace gesagt, dass er die Welt doch bunter gemacht hätte und hat ihm eben seine Leistungen als Modedesigner eben nach seinem tragischen Tod dann gewürdigt.
Du hast schon gesagt, bei dieser Modenschau, dieser einen, wo es zu dem Auflauf der ganzen Models kam, da hatte dann sozusagen Versace gewonnen. Kann man das insgesamt sagen? Businessman oder Künstler? Welches Prinzip in der Mode da, wenn man das an diesen beiden Häusern festmacht,
genau,
mehr Erfolg hat?
Das ist auch ein Zitat gewesen von Versace, der gesagt hat, ich bin Künstler und Armani ist ein Geschäftsmann, ist ein Businessman. Ich glaube beides. Also wenn man sich jetzt die reinen Zahlen anguckt, muss man sagen, Versace hat gewonnen, weil das Label ist heute erfolgreicher. Ist natürlich seit dem tragischen Tod von Versace auch von seiner Schwester Donatella weitergeführt worden. Macht jetzt heute mehr Umsatz, wenn man Erfolg daran festmachen möchte. Aber so dieser Ruch des unseriösen, in Anführungsstrichen geschmacklosen, und dann gehört auch noch so diese Idee des Neureichen dazu, ne? Dass man so es in Anführungsstrichen wiederum nötig hat, rumzuprotzen mit seinem Geld. Das ist halt geblieben. Also Versace gilt immer noch als neureiches Label. Und dieses Prinzip eben des Quiet Luxury, wie wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, das war einfach der Trend des Jahres, ist halt immer noch nicht aus der Mode gekommen. So, es ist vielleicht eben das ruhigere Prinzip, was nicht so viel Aufwand macht um sich, aber es ist weiterhin sehr, sehr erfolgreich. Also insofern ist Armani heute kein Label, was jetzt wahnsinnig präsent ist. Vielleicht steht da ja auch bald mal so ein Wechsel an oder so auf der Position des Kreativdirektors. Das haben wir ja jetzt bei vielen Häusern in letzter Zeit erlebt. Und dann könnte es auch noch mal ganz neu wieder belebt werden. Dass jetzt relativ lange nichts super Spannendes mehr passiert. Trotzdem kennt jeder den Namen noch, denke ich. Und eben diese Idee, dass diese zurückhaltende Eleganz und dieser schlichte Stil und der Minimalismus eigentlich das Hochwertigere ist, dass das der bessere Stil ist, der bessere Geschmack. Diese Vorstellung hat sich durchaus bis heute gehalten.
Die große Rivalität zwischen Gianni Versace und Giorgio Armani. Nach wie vor sehr interessantes Thema. Vielen Dank, Diana Weiß.
Sehr gerne.
Bleiben wir noch ein bisschen in Italien, gehen von der Mode zum Fußball. Die beiden römischen Fußballvereine Lazio Rom und AS Rom sind große Traditionsclubs des europäischen Fußballs, haben sich 1900 bzw. 1927 gegründet und beide stehen in erbitterter Konkurrenz zueinander. Was das für Folgen hat, welche Risse dadurch manchmal sogar in Familien entstehen können, das erzählt Lisa Weiß.
Vor dem Olympiastadion in Rom. Fans in himmelblau-weißen Trikots stürmen durch die Eingänge. Lazio spielt an diesem Sonntag gegen Empoli. Kein Hochrisikospiel. Alles ist ruhig. Die Polizisten an der Straße wirken entspannt. Wäre der Gegner an diesem Tag die Roma, also AS Rom, der Stadtrivale, dann sähe das hier ganz anders aus. Roma und Lazio, das ist nicht nur eine normale Rivalität zwischen Fußballvereinen, das ist deutlich mehr. Roma oder Lazio, das ist eine Lebenseinstellung, sagt Lazio-Fan Daniele.
Die Lazio-Fans und die Roma-Fans sind sehr unterschiedlich, objektiv gesehen. Wenn du in dieser Stadt lebst, dann ist das total offensichtlich. Wir sind mal hier in der Nähe unterwegs gewesen und ich habe zu den anderen gesagt, die in dem Laden da sind Roma-Fans, hundertprozentig. Und genau so war es. Ich kann nicht sagen, woran ich es gesehen habe, aber man sieht es.
Ortswechsel. Ein modernes Gebäude in einem Industriegebiet im Norden Roms. Von hier aus sendet Radio Romanista. Ein Sender, der nur über die AS Rom berichtet. Daniele Lomonaco ist hier der Chef. Er führt ins Radiostudio, in dem drei Moderatoren in einer Live-Sendung hitzig über einen, wie sie sagen, offensichtlichen Schiedsrichterfehler diskutieren. Der hat der Roma beim letzten Spiel den Sieg gekostet. Es geht hier den ganzen Tag von 6 Uhr bis 21 Uhr wirklich nur um alle Aspekte des Vereins, um die Spieler, die Fans. Und natürlich kann man alle Spiele der Roma live mitverfolgen und die schönsten Momente online immer wieder anhören, wie das Tor von Gianluca Mancini im Derby gegen Lazio. Die Roma gewinnt das Derby 1:0. Die Fans feiern. Nur ausgerechnet für Gianluca Mancini wird es teuer. Der Roma-Verteidiger muss 5.000 Euro Strafe zahlen, weil er im Stadion nach dem Derby eine Fahne in den Lazio-Farben schwenkt. Nur, dass da nicht das Lazio-Logo drauf ist, sondern eine riesige graue Ratte. Daniele Lomonaco von Radio Romanista grinst, wenn er darüber spricht, wie sich die Fans der beiden Vereine gegenseitig auf den Arm nehmen.
Sie sagen, dass ihr Verein älter ist. Wir sagen, eine ältere Person ist nicht unbedingt schöner als die jüngere. Wenn man über Fußball spricht und ein Freund Lazio-Fan ist, dann ist es klar, dass du ihn aufziehst, wenn sein Verein verloren hat. Und wenn die Roma gewonnen hat, fühle ich mich an diesem Tag stärker. Daraus ist dann diese starke Rivalität entstanden. Die Rivalität gab es schon immer, aber durch Radios wie das unsere, durch soziale Medien, ist sie nochmal richtig befeuert worden.
Dass ein Radio wie seines überhaupt existieren kann, dass es genauso Sender gibt, die nur über Lazio berichten, das liegt für ihn umgekehrt auch an dieser starken Rivalität, die die Stadt teilt.
Wenn die Roma das Derby gewinnt, hören die Roma-Fans am nächsten Tag sehr wahrscheinlich ein Lazio-Radio, um zu hören, wie die Lazio-Fans leiden. Du genießt dieses Leiden. Manchen geht es körperlich schlecht, wenn Lazio gewinnt. Diese Art von Rivalität habe ich persönlich nie gespürt. Vielleicht, weil mein Vater Lazio-Fan war. Wir haben über die Rivalität in unserer Familie eher gescherzt. Ich habe diese Rivalität nie so negativ empfunden, aber jeder lebt sie anders aus.
Kritisch wird es für Daniele Lomonaco dann, wenn es nicht bei dummen Sprüchen bleibt, wenn Gewalt dazu kommt. Wenn Ultras, also extreme Fans beider Teams, sich nach dem Derby zu Straßenschlachten verabreden. Wenn Rauchbomben, Feuerwerkskörper, Flaschen auf die Fans des anderen Vereins fliegen. Oder die Aufkleber, die vor ein paar Jahren in der Roma-Kurve aufgetaucht sind, angebracht von Lazio-Fans. Darauf ein Bild von Anne Frank, dem jüdischen Mädchen, das im Holocaust ermordet wurde, im Roma-Trikot. Es sollte eine Beleidigung für die Roma-Fans sein. Was Daniele Lomonaco aber auch sagt, der Antisemitismus, die Gewalt, das sind Extreme. Normalerweise kommt man schon irgendwie miteinander klar. Die Lazio- und die Roma-Fans wohnen schließlich in der gleichen Stadt. Zurück zum Olympiastadion, zurück zu den Lazio-Fans. Wie kommen denn Lazio- und Roma-Fans konkret miteinander klar? Also gibt es zum Beispiel gemischte Paare?
Sì, è possibile, però. Sarebbe meglio due laziali, capito?
Es geht schon, sagt Lazio-Fan Salvatore. Zwei Lazio-Fans seien aber besser. Und dann schauen alle Daniele an. Der sagt, die Mutter seiner Kinder ist Roma-Fan.
La madre di mio figlio e madre della figlia che sta aspettando è della Roma. Quindi sì, si può fare, ovviamente mio figlio è da Lazio, però questo è chiaro.
È importante sottolinearlo.
Però sì, è possibile, sì.
Aber ganz wichtig, sein Sohn ist natürlich Lazio-Fan geworden. Das Zusammenleben läuft gut, sagt er. Sie schaut die Roma-Spiele, er die Lazio-Spiele. Und beim Derby haben sie vereinbart, er darf ins Stadion, sie schaut zu Hause. Nur zusammen sind sie nie beim Fußball. Das heißt, Babysitter brauchen die beiden eigentlich nie für Fußballspiele. So schlecht ist es also gar nicht, als Eltern Fans zweier rivalisierender Vereine zu sein.
Herrlich. Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Tier ist ein Tier, hat mein Vater früher manchmal gesagt, wenn er nicht wollte, dass bei mir und meinen Geschwistern die Haustiere im Bett schlafen. Mittlerweile darf es sich der Hund auch bei ihm auf dem Bett bequem machen. Vielleicht darf der Hund sogar mehr, als wir jemals durften. Ich bin mir da nicht so sicher. Eins aber ist klar, Haustiere, vor allem Hunde, die werden immer wichtiger. Manche Menschen entscheiden sich gegen Kinder, aber für einen Hund. Unsere Westküstenkorrespondentin Antje Sieb hat sich diese Konkurrenzsituation in Los Angeles mal genauer angesehen.
Nach den Zahlen des Forschungsinstitutes Pew Research Center haben etwa 2/3 der US-Haushalte ein Haustier. Fast alle betrachten das Tier als Teil der Familie. Etwa die Hälfte sagt sogar, das Tier habe genau den gleichen Stellenwert wie alle menschlichen Familienmitglieder. Gleichzeitig möchten immer weniger Menschen Kinder bekommen. Der Papst fand offenbar schon vor ein paar Jahren, dieser Trend in einigen Ländern sei eine besorgniserregende Kombination.
Viele Paare haben keine Kinder, weil sie keine wollen oder nur eines und nicht mehr. Aber sie haben 2 Hunde, 2 Katzen. Genau, Hunde und Katzen nehmen den Platz der Kinder ein.
Was einem in Kalifornien auffällt, Hunde oder auch Katzen werden zum Teil zumindest immer mehr wie Kinder behandelt. Der Gedanke drängt sich jedenfalls auf, wenn man ein kalifornisches Hundefestival besucht. Beim Day of the Dog in Santa Monica wirbt etwa Aaron Remes, Mitbegründer der Firma Party Animal, dafür, dass er dem Haustier eine ganz individuelle Geburtstagsparty ermöglicht. Online bestellbar, als Birthday in the Box, Geburtstag im Karton.
Wir stellen alles personalisiert für deinen Hund her, schicken dir das im Karton und dann kannst du eine Geburtstagsparty für ihn machen.
Man müsse lediglich auf der Webseite ein Foto des Hundes hochladen und die Bestellung, die einen etwa 80 bis 100 Dollar kostet, ausfüllen und abschicken. Und dann bekommt man:
Wir schicken dir eine Fahne mit dem Gesicht des Hundes, ein Halstuch und einen kleinen Filzhut für ihn mit Name und Alter drauf, Kuchendeko mit Name und Alter und heute ausnahmsweise auch Klebetattoos mit seinem Gesicht, genauso wie Ballons als Deko und die passende Zahl zum Aufblasen.
Auch einkleiden kann man seinen Hund hier. Schuhe, Hüte, Sonnenbrillen, Kostüme, das Angebot ist beachtlich. AJ schiebt Luna, seine kleine Hündin, in einer Art Kinderwagen spazieren. Auch die kann man vor Ort kaufen. Und Luna ist bei weitem nicht die Einzige, die an diesem Tag nicht zu Fuß geht. Und sie hat sich extra schick gemacht, erzählt Hundepapa AJ.
Sie trägt gerne außergewöhnliche, exzentrische Sachen wie diese hier. Heute ist ein besonderer Tag. Sie hat sich einen pinken Cowboyhut und ein pinkes Halstuch mit Fransen gekauft. Sie hat Spaß hier.
Der Kanadier Leo Powell ist einer der Veranstalter des Hundefestivals Day of the Dog. Es ging damit los, dass er und seine Freundin sich Hunde angeschafft hätten, erzählt er. Seither wollten sie ihre Begeisterung für ihre Vierbeiner und natürlich auch für viele Produkte rund um den Hund mit Gleichgesinnten teilen. Die Trends:
Wissen, was im Essen drin ist oder in den Hundesnacks, Supplements, das ist ein riesiges Thema. Du siehst ganze Ernährungslinien für die Darmgesundheit und das Immunsystem von Hunden. Es ist richtig cool, wie bei Menschen. Alles, was uns beschäftigt, das gibt es dann auch für Hunde. Darmgesundheit, Immunsystem und Clean Living.
Und neben dem Marketing gehe es auch um die Gemeinschaft, sagt Paul.
Wir begründen eine kulturelle Bewegung. Wir wollen die moderne Familie feiern. Das ist das, was uns von anderen unterscheidet.
Die moderne Familie, damit ist durchaus gemeint, dass eben auch die Hunde zur Familie gehören. Gerade in Kalifornien hat sich das sogar schon im Scheidungsrecht niedergeschlagen. Richter in Kalifornien können seit 2019 auch das Tierwohl im Auge haben, wenn sie entscheiden, wer die eheliche Katze bekommt. Die Anthropologin Shelley Walsh forscht in den USA zum sogenannten Pet Parenting, also zu Tierbesitzern, die sich als Eltern ihres Hundes oder ihrer Katze verstehen. In einem Podcast sagte sie:
Das Phänomen, dass sich ein kinderloser Haushalt ein Haustier anschafft, das ist nicht neu. Es geht zurück bis in die viktorianische Ära. Aber es ist mittlerweile weiter verbreitet, nicht nur hier in den USA.
Und auch das Verhalten der Menschen gegenüber ihren Hunden hätte sich mit der Zeit gewandelt.
Das bezieht sich auf die Zunahme einer elternähnlichen Ansprache. Und auch das Verhalten bei der Fürsorge ändert sich. Man investiert eher dieselbe Zeit und genauso viele Gefühle und auch Geld. Etwa sich bei der Arbeit freizunehmen, weil das Haustier krank ist. Solche Sachen werden häufiger.
Walsh zählt sich auch selbst zu den Menschen, die sich bewusst für Hunde statt Kinder entschieden haben. Und erzählt:
Als ich meiner Mutter gesagt habe, dass ich keine eigenen Kinder kriegen werde und dass sie Hundeenkel bekommen wird, hat sie gelacht und war nicht überrascht.
Bei ihr sei das eigentlich von Anfang an klar gewesen, sagt Walsh. Sie hätte schon als Kind Tiere lieber gemocht als Babys. Bei anderen Menschen würde sich zum Beispiel erst später im Leben herausstellen, ob sie Kinder bekommen wollen oder auch können.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe, warum Menschen entscheiden, Kinder zu bekommen oder auch nicht. Und dann, welche Rolle sie ihren Tieren zuweisen.
Was der Papst davon hält, dürfte bei vielen vielleicht nicht der entscheidende Faktor sein.
Hunde statt Kinder, auch das gehört zum modernen Leben. Ein Thema, vier Facetten, mit unseren Rivalitäten sind wir durch. Wer mehr von der Echtzeit will, es gibt jede Menge Echtzeit-Episoden in der Deutschlandfunk-App, immer zu einem Thema. Und dort finden sich auch unsere verschiedenen Serien. Wer uns lieber mal live im Radio hören möchte, die Echtzeit immer Samstagnachmittag zwischen 4 und 5 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und bis dann, oder?